Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe jetzt für heute keine spezielle Adventspredigt mitgebracht, sondern ich möchte euch mit hineinnehmen in den Philemonbrief und möchte euch eine einzige Sache daraus eigentlich verdeutlichen, die aber sehr viel mit dem Evangelium zu tun hat. Schönen Gruß von der Irmi, die ist zu Hause geblieben. Wir haben im Moment ja das Problem bei uns in der Gemeinschaft, dass wir uns wieder getrennt haben. Also wir müssen wieder das Geschäft von der Lebensgemeinschaft trennen. Und es ist schon eine sehr große Belastung, sowohl für sie wie für mich. Gestern haben eine richtige kleine Krise gehabt, weil sie sagt, du bist jetzt so viel in der Gruppe und für mich hast du gar keine Zeit. Das ist echt schwer, also in so einer Zeit irgendwie sie rötelt, um irgendwie da mitzuhelfen, dass die Arbeitsgemeinschaft aufrechterhalten bleibt. Und ich sehe sie kaum und sie sieht mich kaum und so. Aber dann haben wir dann noch einen ganz langen Spaziergang gemacht und dann war es wieder gut. Das ist auch schön zu erleben, dass es dann auch wieder gut wird. Ja. Ja, ihr Lieben, uns geht es wider Erwarten sehr, sehr gut. Wir werden im Moment wirklich überschüttet, auch mit Zuwendungen. Ganz erstaunlich, ich habe noch nie ein Jahr erlebt, wo wir so gelassen in die nächsten 3 Monate gucken können. Bei uns ist normalerweise immer so, dass Januar, Februar, März ganz schwierige Monate sind, weil im November die Bäckerei einbricht, dann sind keine Touristen da, im Dezember ist auch noch tote Hose, dann sind ein paar Tage, sagen wir mal, wenn Urlaub ist, Weihnachtsurlaub ist, das sind ein paar Tage, ist dann Saison und ist ein gutes Geschäft, sage ich mal. Und der Hausmeisterservice ist ja auch im Winter praktisch auf null fast zurückgefahren und die Löhne laufen aber weiter. Aber dieses Jahr sind wir total überrascht, die Bäckerei läuft ohne Ende. Vielleicht merken die Leute, was es bedeutet, vor Ort einkaufen zu können. Wir haben ja auch Landkreise bei uns. Regen zum Beispiel hat eine Inzidenz von über 600. Da dürfen die Leute gar nicht mehr außerhalb vom Landkreis einkaufen gehen. Also ich glaube, die Leute merken im Moment, was es bedeutet, wenn sie vor Ort einen Laden haben. Und auch die Bestellungen sind enorm gewachsen und wir haben Sonderspenden bekommen. Also ich kann eigentlich sagen, wir sind versorgt. Und das ist mal was ganz Neues, dass man vielleicht mal bis März schauen kann und keine Angst haben muss, sage ich mal. Da haben wir früher immer sehr gezittert, diese 3 Monate, sage ich mal. Ja, so viel zu uns. Für die Gruppe ist es auch nicht leicht, jetzt wieder die Umstellung. Vielleicht dazu noch ein ganz kleines Wort. Also die hatten beim ersten Lockdown, war so eine kleine Gruppe, die war dann mit mir und die externen waren dann mehr außen und mit Irmi und so. Und da haben sie sich schwer getan, aber am Ende haben sie die kleine Gruppe genossen. Dann haben sie die Öffnung wieder genossen und jetzt den zweiten Einschnitt, da tun sie sich jetzt richtig schwer damit. Aber richtig schwer. Vor allem die externen, die halt ein Stück ausgeschlossen sind. Und wir haben Leute draußen, zum Beispiel einen Mann, der ziemlich in der Endphase seines Krebsstadiums ist. Das ist natürlich nicht leicht, wenn man keine Familie drumherum hat, im Endstadium vom Krebs ist und alles Mögliche an sich erlebt. Und es kann so, oder er kann nicht so teilnehmen, wie er sonst teilnehmen konnte. Das ist echt schwer, sage ich mal. Ja, okay. Wir möchten heute ein paar Verse aus dem Philemon lesen und ich glaube, dass das ganz viel, was wir heute lesen, mit dem Evangelium zu tun hat, obwohl man es vielleicht auf den ersten Moment gar nicht so begreift. Jesus ist ja vor fast 2000 Jahren, vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen, sage ich mal, und man kann sich fragen, was hat sich eigentlich verändert? Also wir warten darauf, dass er wiederkommt, dass sein sichtbares Reich antritt. Aber was hat sich eigentlich verändert? Ich denke, es hat sich sehr viel verändert. Bloß wir merken diese Veränderung an vielen, vielen Stellen nicht. Und heute wollen wir uns über so eine Veränderung, die ich wirklich glaube, dass sie auch mit dem Evangelium zusammenhängt, wollen wir uns über so eine Veränderung Gedanken machen. Und wir werden plötzlich spüren, dass vielleicht auch vieles, was in der Welt schon normal ist, obwohl Menschen keine Christen sind, das hat auch was mit dem Evangelium zu tun. Du hast ja vorher gesagt, draußen die große Spendenaktion vom Bayerischen Rundfunk, so viel Geld kommt zusammen, obwohl viele nicht Christen sind. Aber ich glaube, das hat alles, das sind alles auch Folgen ein Stück weit vom Evangelium. Auch die Nichtchristen sind längst geprägt vom Gedanken der Nächstenliebe, sage ich mal. Die Frage ist nur, wo ist denn dieser Gedanke ganz massiv in die Welt gekommen? Und ich glaube, es ist sehr massiv mit dem Evangelium in die Welt gekommen. Aber zunächst lesen wir jetzt erst einmal ein paar Verse aus dem Philemonbrief. Ich lese mal die Verse 8 bis 20. Da schreibt der Paulus, darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, so wie ich bin, Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesu. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gerne bei mir behalten, damit er mir an deiner Statt diene in der Gefangenschaft, um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest. Nun nicht mehr als ein Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein geliebter Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er aber dir Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne ich mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will es bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf dein Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Wir wollen uns heute Morgen ein Stück weit mit der Veränderung von menschlichen Beziehungen und mit der Veränderung, die, denke ich, auch in der Menschenführung durchs Evangelium in die Welt gekommen ist, beschäftigen. Hier haben wir einen Brief, der ist so, dass Paulus ein ganz dringendes Anliegen hat. Ich muss vielleicht ein Stück zurückgehen. Ich denke, die vielen von uns kennen den Hintergrund von Philemon, vom Philemonbrief. Da ist ein Sklave entlaufen und sein Besitzer war Christ. Trotzdem ist dieser Sklave entlaufen und wir müssen wissen, dass im Altertum, in der Zeit, als Jesus in die Welt kam, Sklaventum nicht so eine kleine Nischenerscheinung war, sondern es war ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Die ganze Gesellschaft hat aus dem Sklaventum beruht. Es gab also Hunderttausende von Sklaven, sag ich mal, die alle fest eingeordnet waren in irgendwelche Geschäfte, Plantagen, Haushaltsführung, was weiß ich. Das war ganz alles darauf aufgebaut, im Grunde genommen, dass es so etwas wie Sklaven Haltung gibt. Und da hinein kommt das Evangelium und dieser Onesimus, der Sklave war, der ist aus irgendwelchen Gründen weggelaufen. Da kommt das Stichwort vor, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir nütze. Vielleicht war es das, dass Onesimus sowieso schon gelitten hat unter seinem Sklavensein und dann wurde ihm permanent noch gesagt, wie unnütz er ist, was er nicht kann, was er das nicht kann und das nicht kann und das nicht kann. Und er konnte halt nicht so einfach kündigen, wie es wir heute in der Arbeit machen können. Der ist dann einfach weggelaufen, sag ich mal, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Wäre eine mögliche Erklärung, wir wissen nicht genau, warum er weggelaufen ist. Auf jeden Fall ist er weggelaufen und in irgendeiner Weise hat er mit Paulus Kontakt bekommen. Ich persönlich denke, er hat vielleicht Paulus auch schon gekannt. und ist nach Rom und hat vielleicht Paulus auch gesucht. Auf jeden Fall ist dieser Onesimus durch Paulus gläubig geworden. Aber das Interessante ist, dass sich da ein ganzer, also was früher offensichtlich schwierig war, der Paulus sagt hier an einer Stelle, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Und der ganze Brief spiegelt wieder, welche Bedeutung dieser Sklave plötzlich für den Paulus bekommen hat. Also das muss ein, ich sag's mal mit meinen Worten, ein sehr hilfreicher Mensch geworden sein für Paulus. Der hat für Paulus dort in der Gefangenschaft einen hohen Wert gehabt, dieser Mensch. Und das ist ja etwas vom Schönsten, was man auch manchmal erleben kann in den Gemeinden oder an anderen Stellen, dass Menschen zum Glauben kommen und auf einmal tun sie Dinge freiwillig, aus freiem Herzen und sie werden extrem wichtige Menschen. Die scheinbar früher unnütz war, die werden extrem wichtige Menschen, weil sie einfach motiviert durch die Dankbarkeit, motiviert durch die Liebe zu Jesus, durch die Liebe zu Menschen, auf einmal beginnen zu dienen und ganz, ganz wichtig werden. Dieser Onesimus muss für Paulus ein sehr, sehr wichtiger Mensch gewesen sein. Und trotzdem war er immer noch ein entlaufener Sklave, was nach römischem Recht Unrecht war. Und irgendwo hat Paulus und vielleicht sogar Onesimus selber gespürt, wir müssen das in Ordnung bringen. Und Paulus hätte ja so sagen können, ich behalte den einfach für mich, aber was macht das dann sozusagen mit der Beziehung von Geschwistern zueinander sozusagen? Der Philemon hat wahrscheinlich irgendwann nochmal viel Geld bezahlt für den Onesimus. Wie ist das sozusagen? Wie wird das geregelt? Also das ist gar nicht so leicht hier an dieser Stelle, aber Paulus spürt, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht einfach, dass ein entlaufener Sklave hier bei mir ist. Ich möchte nicht, dass Onesimus ständig in der Angst lebt, wenn er Kontakt mit mir hat, er wird entdeckt. Und was passiert dann sozusagen? Ich möchte geklärte Verhältnisse. Und das ist auch wieder eine interessante Sache. Das Evangelium, glaube ich, leitet uns dahin, dass wir geklärte Verhältnisse suchen. Also es gibt ja einen Haufen Menschen, sage ich mal, die irgendwo in ungeklärten Verhältnissen stehen. Sie haben da was betrogen, aber das darf niemand wissen und es bleibt immer so eine latente Angst oder ich habe da was verbrochen und es bleibt immer so eine latente Angst und ich glaube, das Evangelium will, dass ich innerlich zur Ruhe komme, weil auch äußerlich die Dinge geklärt sind sozusagen. Und deshalb war das Paulus ein ganz hohes Anliegen, dass die Sache mit Onesimus geklärt wird. Aber es war ihm natürlich auch ein Anliegen, wenn er jetzt diesen Sklaven zurückschickt zu Philemon, dass der Philemon Onesimus, ich sag's mal, versuch mal, Christusgemäß aufnimmt. Versteht ihr? Dieser Mensch war jetzt nicht mehr nur ein Sklave, das sagt er nachher auch, sondern er ist jetzt ein Bruder. Und durch das, dass da zwei Brüder sich begegnen, nicht mehr der Sklavenhalter und der Sklave, sondern der Christ Philemon und der Christ Onesimus sozusagen, ist eine ganz andere Ebene entstanden. Und für Paulus ist es sehr, sehr wichtig, dass Philemon den Onesimus gut aufnimmt, dass er ihn christusgemäß aufnimmt. Und ich glaube, es ist nicht nur deshalb wichtig, weil er das für Onesimus unendlich wichtig findet, sage ich mal, das tut er, das merken wir nachher, oder auch für den Philemon, sondern auch für die Gemeinden. Denn ihr müsst euch vorstellen, im Altertum war ja Philemon nicht der Einzige, der Sklaven besessen hat und der Christ war. Oder Onesimus war nicht der einzige Sklave, der Christ geworden ist und jetzt vor der Frage stand, wie geht denn das jetzt sozusagen? Jetzt bin ich plötzlich in der Gemeinde, ich bin ein Bruder, wir haben Zeugnisse aus der frühen Kirchengeschichte, dass Sklaven die Gemeinde geleitet haben. Und trotzdem waren sie noch Sklaven in ihrem Dasein, in ihrem Stand, sage ich mal. Und deshalb war das auch für Paulus so wichtig, dass mit der ganzen Sache einfach christusgemäß umgegangen wird. Und die Frage ist, wie erreicht Paulus das? Nun, der Satz beginnt ja, darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten. Also Paulus hätte sagen können, zumal er nachher andeutet, dass in irgendeiner Weise der Philemon in seiner Schuld stand. Vielleicht ist auch Philemon selber durch Paulus tätig geworden. Das ist eine Auslegung da zu diesem kleinen Beisatz. Paulus hätte sagen können, Philemon, ohne Wenn und Aber, den schicke ich dir zurück und dem schenkst du die Freiheit und den behandelst du in Zukunft wie ein Bruder. Hätte Paulus machen können. Aber interessant ist, er tut es nicht. Total interessant. Er sagt es sogar extra. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten. Die Bibel kennt Autoritätsstrukturen. Und interessanterweise legitimiert die Bibel auch Autoritätsstrukturen. Also ein Vater und eine Mutter soll jetzt nicht ein dreijähriges Kind ewig und immer fragen, was willst du denn? Wie soll ich denn mit dir umgehen? Willst du dieses Gudi oder willst du es nicht? Sondern Vater und Mutter sind da Autoritätsfiguren und die sollen klar Sachen sagen, was Sache ist, sage ich mal. Die Bibel kennt Autoritätsstrukturen von Vater, Mutter, von Gemeindeleitern, vom Staat an vielen Stellen sozusagen. Und ich glaube, ein Mensch, der eine Autoritätsstellung hat, muss auch manchmal gebieten. Aber interessanterweise ist es hier so, dass Paulus bittet. Und warum bittet er? Ich glaube, er bittet darum, weil er weiß, dass in den entscheidenden Dingen des Lebens, auch gerade wenn es um die Zukunft geht sozusagen, ganz wichtig ist, dass ein Mensch die Dinge, die er tut, freiwillig tut. Also stell mir vor, ich zwinge dich, deine Frau gut zu behandeln. Ja, das funktioniert genauso, lange du in meinem Blickfeld bist. Wenn du sie nicht von Herzen gut behandeln willst, dann wirst du immer Wege finden, wenn ich nicht da bin und dich nicht beobachte, dass du das anders machst, sag ich mal. Es ist so wichtig, dass Dinge von innen heraus geschehen. Und er sagt hier ausdrücklich, ich will dich um der Liebe willen doch nur bitten. Ich habe mir für mich aufgeschrieben, den Willen eines anderen nicht zu umgehen, ist eine Form von Liebe. Stell mal vor, Jesus sagt an einer Stelle, die Mächtigen, die herrschen. Ein Herrscher bittet nicht. Ein Herrscher befiehlt. Aber bei euch soll das nicht so sein. Und deshalb ist diese Form, dass ich sozusagen einen Menschen bitte, dass er ganz wichtige Dinge tut, das hat ganz viel mit dem Evangelium zu tun. Ganz viel damit, dass ich eigentlich eine dienende Stellung einnehme, eine demütige Stellung einnehme sozusagen und sogar dort, wie es bei Paulus hier ist, wo ich gebieten könnte, einfach zurückgehe und sage, ich möchte es dir nicht vorschreiben. Aber ich möchte sagen, was mir wichtig ist. Ich möchte sagen, was Gott wichtig ist. Also den Willen eines des anderen nicht zu umgehen, ist eine Form der Liebe. Und es ist interessant, er sagt es ja hier noch an einer anderen Stelle, dann im Vers 13, ich wollte ihn gerne bei mir behalten, damit er mir an deiner Statt diene in der Gefangenschaft, aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Alles, was aus dem freien Willen entschieden wird, hat eine ganz andere Art von Qualität als das, was abgenötigt wird. Interessant ist, Gott könnte seine ganze Macht, er hätte vor 2000 Jahren, als Jesus als Kind in der Krippe geboren wurde, er hätte dort auch anders handeln können. Gott hätte seine ganze Macht auffahren lassen können. Und alle Menschen wären vor Furcht auf die Knie gegangen und hätten ihre Stellung eingenommen. Die Frage ist nur, wie lange? Und die Frage ist, wie gerne? Auch Gott geht den Weg, dass er sozusagen opfert, sich hingibt und bittet. erbittet, dass Menschen sich versöhnen lassen. Es ist ganz interessant, dass Gott selber diesen Weg dann geht. Aber nochmal, alles, was aus dem freien Willen entschieden wird, hat eine ganz andere Art von Qualität als das, was abgenötigt wird. Stellen wir uns doch mal die Frage, was passiert denn häufig dort, wo das Gute abgenötigt wird? Da passiert zum Beispiel, dass Menschen es nur ganz kurz tun, aber nie langfristig von Herzen, sage ich mal. Da passiert, dass es werden Beziehungen zerstört. Schaut mal, das ist nämlich interessant. Wenn die Irmi zu mir kommt und sagt, Thomas, du spielst heute Abend ab. Keine Widerrede. Du spielst heute Abend ab. Dann ist das Geschirr hinterher gespült. Ich bin ja ein gehorsamer Ehemann. Das Geschirr ist hinterher gespült, aber ich fühle mich nicht geliebt. Das ist der Unterschied. Das Geschirr ist gespült, aber ich fühle mich nicht geliebt. Und das wird unsere Beziehung zerstören. Das ist in unserer Beziehung wie eine Blockade sozusagen. Wo mir was abgenötigt wird, sage ich mal, da kann ich das tun. Und der Effekt, dass die Dinge geschehen, ist manchmal sogar fast dasselbe, sage ich mal. Aber Beziehung wird zerstört, zutiefst zerstört, wenn Gott uns zwingen würde zu glauben. Wer von uns könnte ihn lieben? Wenn Gott uns zwingen würde, in der Nachfolge Jesu zu leben, mit allen Konsequenzen, wer von uns könnte ihn lieben? Wir lieben ihn, weil er uns nicht zwingt, sondern weil er uns ruft und bittet. Wir haben mal vor vielen Jahren, habe ich mal jemanden gekannt, dem hast du eine Aufgabe gegeben und der hat die Aufgabe immer zu 80% gemacht. Und 20% haben immer gefehlt. Und wir haben lange gedacht, es muss daran liegen, dass der die Fähigkeit nicht hat, die Aufgabe zu 100% fertig zu machen. Bis wir begriffen haben, das ist eine Form von innerem Widerstand. So, du zwingst mich, das zu machen. Okay, ich mach's. Aber du wirst mich nicht dahin bringen, dass ich es ganz mache. Du wirst mich nicht dahin bringen, dass ich es gut mache. Du wirst sehen, du hast nur eine ganz schöne Arbeit mit dem, was du mir da übertragen hast. Also, da gibt es so einen passiven Widerstand, so einen inneren Widerstand in einem Menschen drin. Das ist total interessant, wie das psychologisch läuft. Ganz, ganz interessant. Also, das war der erste Punkt. Alles, was aus dem freien Willen entschieden wird, hat eine ganz andere Qualität als das, was abgenötigt wird. Und nun wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie Paulus bittet, weil das sehr interessant ist. Zunächst mal ist es interessant, er bittet in der Art, dass er Philemon ganz authentisch hineinnimmt in seine Situation. Und in das, was Onesimus ihm gerade in der Situation bedeutet. Ich habe mir hier für mich aufgeschrieben, da müssen wir einen Schwerpunkt setzen. Weil diese Art von Bitten unterscheidet sich fundamental von der Art, wo jemand nur formal seine Bitte vorträgt, ohne quasi den Hintergrund durchscheinen zu lassen. Versteht ihr? Wenn meine Frau zu mir sagt, spülst du heute Abend ab, dann ist ein Riesenunterschied, ob sie sagt, spülst du heute Abend ab, oder ob sie sagt, kannst du mir heute Abend mithelfen, spül mir, geht's nicht gut. Da hat sie einen Hintergrund durchscheinen lassen, oder ich habe noch eine andere Aufgabe, oder ich bin doch so im Druck mit dem und dem und so weiter. Und Paulus, interessanterweise, lässt Philemon ganz authentisch an seinem Leben teilhaben. Er offenbart seine eigene Situation. Er sagt hier, darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, so wie ich bin. Und jetzt kommt der kleine Satz, Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich höre daraus, Philemon, ich bin alt, ich habe nicht mehr so viel Kraft. Onesimus war mir eine große, große Hilfe. Er sagt ja später sogar, wenn es nach ihm ging, schick ihn mir zurück. Also er ist ganz authentisch. Er sagt auch, in meiner Gefangenschaft habe ich so viel zu tragen. Lass mich nicht jetzt erleben, dass ich auch noch Angst um Onesimus haben muss. Also er geht ganz, ganz authentisch mit seiner eigenen Situation um. Und das ist sehr interessant, da kommen wir nachher noch drauf. Er offenbart auch die Art ihrer Beziehung. Er sagt hier, ich bitte dich für mein Glaubenskind, dessen Vater ich in meiner Gefangenschaft geworden bin. Also er sagt ganz authentisch, der Onesimus ist nicht irgendjemand für mich. Der Onesimus ist jemand, ich habe eine besondere Beziehung zu ihm, weil er durch mich zum Glauben gefunden hat. Der ist mir besonders wertvoll. Er geht ja sogar weiter und sagt, ich sende in dir, das will ich sagen, mein eigenes Herz. Könnt ihr gut über Gefühle reden? Wir Männer haben ja manchmal ein Problem mit dem, dass wir über Gefühle reden können. Interessant ist, dass Paulus hier über das reden kann. Dass Onesimus ihm so ans Herz gewachsen ist, dass er quasi ein Stück von seinem Herzen da wegsendet, sozusagen. Er scheut sich nicht, diese Dinge hier beim Namen zu nennen. Er sagt ja auch später, dass er ihn, vielleicht ist er nämlich nur deswegen eine Zeit lang getrennt gewesen, damit du ihn auf ewig wieder erhieltest, und zwar nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der etwas Besseres darstellt, nämlich einen geliebten Bruder, als der er mir schon in besonderem Maße gilt, wie viel mehr noch dir. Also Philemon, der Onesimus ist für mich ein geliebter Bruder. Den habe ich so lieb gefunden, das ist unglaublich. Und er sagt sogar, das habe ich vorher schon ganz kurz erwähnt, er offenbart sogar, was er eigentlich wirklich wollen würde. Er sagt hier, gerne hätte ich ihn hier bei mir behalten. Damit er mir als dein Vertreter in der Gefangenschaft, die ich für die Heilsbotschaft leide, Dienste leisten möchte. Also, der Paulus schickt ihn nicht einfach nur zurück, so nach dem Motto, nimm ihn zurück und behandle ihn gut, sondern er tut sogar ein Stück sein Inneres auf und sagt, ich hätte ihn eigentlich gerne bei mir behalten. Vielleicht sogar in der Hoffnung, dass der Philemon ein großes, großes Herz hat und dem Onesimus die Freiheit schenkt und ihn zurückschickt nach Rom, damit er weiter dienen kann. Wir wissen es nicht. Aber warum ist diese Art, eben den Hintergrund durchscheinen zu lassen, ein Anliegen zu formulieren, eine Bitte zu äußern, warum ist die so immens wichtig? Wir erleben das alle an uns selber. Wenn jemand den Hintergrund durchscheinen lässt, dann habe ich eine ganz andere Grundlage für meine Entscheidung und für meine Reaktion. Wenn jemand das einfach sagt, du, ich kann nicht mehr, kannst du das tragen, dann ist es ganz anders. Trag du das bitte. Das ist ganz anders, sag ich mal. Ich habe eine ganz andere Grundlage für meine Entscheidung und für meine Reaktion. Und ich muss sagen, das ist in der Gemeinde sehr wichtig. Wenn ich die Bedeutung einer Sache für einen Bruder oder für eine Schwester, für einen Menschen überhaupt, wenn ich die kenne, dann bin ich erst in der Lage, sachgemäß damit umzugehen. Wir haben sehr häufig in der Gemeinde Jesu die Situation, dass jemand um irgendwas bittet, aber er sagt überhaupt nicht, warum das für ihn wichtig ist. Oder er sagt irgendwas, was nicht einleuchtend ist für den, der es hört, weil es auch nicht der Wahrheit entspricht. Das, warum er wirklich darum bittet, das behält er bei sich. Aus irgendwelchen Gründen, vielleicht hat er es nie gelernt, authentisch zu sein, Vielleicht kann er nicht über seine Gefühle reden, vielleicht tut er sich schwer, so demütig zu bitten oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er Angst, was der andere mit der Situation macht, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass das oft dann, wenn dieser Bitte nicht entsprochen wird, zu großen Enttäuschungen führt. Aber Fakt ist, ich habe ja manchmal gar nicht verstanden, welche Bedeutung das für den anderen hat. Aber wenn ich das verstehe, wisst ihr, gestern Abend hat der schwerkrebskranke Mann uns nochmal angerufen und dann hat er uns gebeten, Thomas, könnt ihr in den nächsten Tagen ständig, wirklich 24 Stunden erreichbar sein? So, ist irgendeiner von euch gerne 24 Stunden erreichbar? Ich auch nicht, ganz ehrlich. Ich bin auch nicht gerne 24 Stunden erreichbar. Aber ich verstehe es, weil er sagt, du, ich habe auf einmal so Blut im Stuhl, ich habe so viel Wasser in den Beinen, ich habe auf einmal mir schwindelig, es kann jederzeit sein, dass ich hier umkippe und ich habe da nichts, ich habe niemanden, kann ich euch anrufen? Und natürlich sage ich ja. Versteht ihr, wenn mich irgendjemand anders bittet, 24 Stunden erreichbar zu sein, würde ich Nein sagen. Hab keine Lust, 24 Stunden für irgendjemand erreichbar zu sein. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Das gibt Sicherheit für einen Menschen. Und da sage ich natürlich ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir selber auch gelernt haben, authentisch mit unseren Situationen umzugehen und die Dinge durchscheinen zu lassen. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken. Das andere ist, überall dort, wo ein Mensch den Mut hat, authentisch zu bitten, berührt er mein Herz. Und ich habe mir ja aufgeschrieben, das gezeigte Herz berührt das Herz. Das gezeigte Herz berührt das Herz. Das Herz ist nach der Bibel das Zentrum des ganzen Menschen. Alle Entscheidungen, alle Willen, alles, was ich an Willen fasse, sozusagen, ist nach der Bibel, das findet im Herzen statt. Und nochmal, das gezeigte Herz verändert das Herz. Und das ist ganz, ganz wichtig. Oft braucht es diese Herzensberührung, damit eine Gleichgültigkeit oder ein Desinteresse oder ein innerer Widerstand oder auch nur, dass ich gar nicht auf dem Schirm bin, sozusagen beim anderen, dass das überwunden wird. Wisst ihr, du hast dein eigenes Leben und ich habe mein Leben und du hast wahrscheinlich genug in deinem Leben zu tun. Ich habe auch genug in meinem Leben zu tun. Und ich kann mich nicht um jeden Menschen kümmern. Aber wenn manchmal ein Mensch sagt, es fällt mir sehr, sehr schwer, dich darum zu bitten, aber ich bin jetzt wirklich auf dich angewiesen. Kannst du mir in dieser Stelle beistehen? Ich habe niemand anders. Ich bin Christ, du bist doch mein Bruder. Kannst du mir an dieser Stelle beistehen? Das berührt mein Herz. Und weil es mein Herz berührt, rühren sich auch plötzlich die Finger. Versteht ihr? Da passiert was sozusagen. Aber, und das ist eben sehr, sehr interessant, viele Menschen tun sich genau damit schwer. Wenn ich in der Wohngemeinschaft, haben wir manchmal einen Wunsch, das sagen manchmal die Bewohner, wir würden so gerne mal wissen, was ist denn mit dem eigentlich los? Der ist jetzt bei uns seit ein paar Wochen und wir wissen gar nicht, was mit dem los ist. Das sage ich in der Seelsorge zu dem, hör mal, kannst du nicht in der nächsten Haussitzung oder in der nächsten Befindlichkeitsrunde ein paar Worte über dich sagen? Kannst du nicht einfach die Leute ein bisschen hineinnehmen, warum du überhaupt hier bist, welche Krise dahinter steckt, was du brauchst, was dir gut tut, was dir nicht gut tut und so weiter? Nee, will ich nicht. Ist mir zu persönlich. Kann ich verstehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht verstehen kann. Ich kann das verstehen. Aber auf welcher Grundlage sollen dann die Bewohner mit diesen Menschen umgehen? Der lebt Tag für Tag mit ihnen zusammen. Sie erleben irgendwas. Sie können es überhaupt nicht einordnen. Sie wissen überhaupt nicht, was von ihnen gewünscht wird oder nicht gewünscht wird. Aber sie sollen richtig handeln. Wie soll das funktionieren? wie soll das gehen? Das kann nicht gehen. Und interessanterweise, noch einmal, der Paulus hat hier so eine Art, er weiß, es ist wichtig, dass ich das Herz von Philemon berühre. Ich erwarte jetzt etwas von Philemon, was nicht einfach ist. Nehmen wir mal an, der Philemon hat noch 50 Sklaven. Und sein ganzes Leben beruht darauf, dass diese Sklaven alle einen festen Platz haben. Der hat vielleicht auch gedacht, Mensch, wenn ich jetzt diesen Onesimus da einfach so vergebe und ihm vielleicht die Freiheit schenke, dann stehen auf einmal 49 an meiner Tür und sagen, ich könnte ich auch die Freiheit haben. Also es ist gar nicht so einfach alles. Das hat auch Zeit gebraucht, um alles sich zu verändern und wie auch immer. Ja. Also manchmal tun Menschen sich schwer damit, authentisch mit Sachen umzugehen. Ich würde aus meiner Erfahrung heute sagen, an bestimmten Punkten ist das sehr wichtig. Also nichts ist so tödlich, wie an der falschen Stelle alles auszubreiten. Aber an einer anderen Stelle würde ich sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass ich diesen Mut habe. Und nun ein letzter Punkt und dann höre ich auf. Paulus stellt seinen Willen hinter den von Philemon. Er sagt hier ganz deutlich, ohne deinen Willen wollte ich nichts tun. Und jetzt kommt der interessante Satz dahinter. Damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Paulus hat ein ganz tiefes Anliegen. Er möchte, dass Philemon Onesimus Christus gemäß aufnimmt. Aber er sagt ganz deutlich, ohne deinen Willen wollte ich nichts tun. Er stellt seinen Willen hinter den von Philemon. Es geht nicht darum, dass Christen keine Wünsche haben. Ich glaube sogar, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir in der Gemeinde oder auch in der Familie oder in der Ehe, dass wir manchmal sagen, mir wäre das sehr, sehr wichtig. Ich finde das unendlich wichtig, dass wir das so und so und so machen oder dass du das so und so und so machst. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Christen dürfen Wünsche haben, aber es ist wichtig, dass der andere dann diesen Wunsch annimmt und es ihm nicht abgenötigt wird, wie wir gesagt haben. Und da muss ich meinen Willen hinter den des anderen stellen. Und die Frage ist, ob wir das nur formal oder auch innerlich machen. Also wenn meine Frau mir sagt, Thomas, es wäre so gut, wenn du heute Abend spülen würdest, könntest du das tun? Und ich mache das dann, aber ich rede dann 2 Wochen nicht mehr mit ihr, weil sie mich zu was genötigt hat, dann habe ich äußerlich zu was Ja gesagt und innerlich habe ich eigentlich zu was Nein gesagt. Also ist das so wichtig, wenn ich mich sozusagen entscheide, dem anderen den freien Willen zu lassen, dass ich ihm den Willen auch wirklich lasse. Ich habe in der Vergangenheit manchmal, wenn Menschen Spender waren und wir waren in der Situation der Lebensgemeinschaft, dass wir in echt schwierigen Situationen waren, habe ich mir an ganz wenigen Fällen die Freiheit genommen, Menschen um Hilfe zu bitten. Und ich habe das immer so eingeleitet, dass ich gesagt habe, ich habe eine Bitte, sag bitte gleich Nein, wenn es nicht geht. Ich muss sagen, ich habe nie erlebt, dass die Leute Nein gesagt haben. Ich habe an anderen Stellen tatsächlich erlebt, wie Menschen Nein gesagt haben. Und ich habe dann gemerkt, wie schwer es ist, dieses Nein zu akzeptieren. Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Manchmal ist auch wichtig, dass ein Mensch sagen kann, nee, ich will das noch nicht machen. Und dass ich ihn nicht jetzt nötige und mache und tue, sondern dass ich wirklich, wenn ich so sage, ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit dir das Gute nicht abgenötigt wird, dass ich dem anderen Raum lasse. Das kann man ja dann machen, indem man zum Beispiel zu einem Menschen sagt, okay, ich will dir aber nochmal sagen, warum das für mich so wichtig ist und ich lasse dir jetzt Zeit, mach dir deine eigenen Gedanken sozusagen. Ich komme zurück, ich glaube, dass diese Sache sehr viel mit dem Evangelium zu tun hat. Weil im Evangelium im Grunde genommen beides miteinander verbunden ist. Mein Sündersein auf der einen Seite, Gottes Ziel, dass ich einen guten Weg gehe auf der anderen Seite. Und Gottes Art, dass er von sich aus ganz, eine ganz dienende Stellung einnimmt, sozusagen, dass ich da hinkomme. Nicht eine zwingende, sondern eine dienende Stellung, dass ich da hinkomme. Das ist alles im Evangelium, ganz, ganz tief verwurzelt. Und es ist interessant, das, was ich euch heute gesagt habe, das ist manchmal, das könnt ihr an vielen Schulungen lernen, also authentisch bitten, den Hintergrund durchscheinen lassen und. Aber ich glaube, dass das schon ganz viel auch damit zu tun hat, dass sich die Welt verändert hat, dadurch, dass Jesus in die Welt kam. Und wir alle begriffen haben, sage ich einmal, Gott ist ein Gott, der will nicht über unseren Willen hinweg etwas, und deshalb ist es auch nicht richtig, dass wir in der Welt irgendwas über den Willen des anderen hinweg wollen. Paulus hat gewusst, ich kann oder soll nicht mit dem Philemon so umgehen. Philemon, du machst es pop, 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 pop. Und sonst fliegst du aus der Gemeinde. Boah. Hat gewusst, wenn da eine Beziehung über die Jahre hinweg sein soll, mit Geben und Nehmen, mit Bereicherung und mit Liebe, dann muss das freiwillig im Philemon geschehen. Was ich jetzt von ihm will, das muss freiwillig da drin geschehen. Amen.